Heute das Thema, man sieht es jetzt noch nicht, Clean CSS. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, Andreas Garz. Ich erzähle gleich noch ein paar Sachen zu mir, aber auch nur ganz kurz. Ich habe mir CSS, wie die meisten hier wahrscheinlich, selber irgendwann beigebracht. Vor so ungefähr 20 Jahren war es bei mir. Und auch heute, wenn ich noch irgendwie auf alte Stylesheets vor mir schaue, wenn ich die mal öffne, ich hatte jetzt in der Vorbereitung dieses Vortrags ein paar Mal die Gelegenheit, denke ich mir halt auch öfter, stelle ich mir auch öfter mal ähnliche Fragen tatsächlich. Und auch in der Arbeit mit dem Team, ich hatte zum ersten Mal 2015 die Gelegenheit, mit einem größeren Team im Frontend halt CSS zu schreiben für eine recht große Plattform. Und da habe ich erst gemerkt, was das für eine große Anstrengung halt bedeutet. Und nach ein paar tausend Zeilen Code oder beziehungsweise Stylesheets, wie schwierig es wird und wie unterschiedlich die Leute da rangehen und wie unwahrscheinlich viel Müll dabei entsteht. Seitdem habe ich so einen Enthusiasmus entwickelt, tatsächlich, für elegantes, gut strukturiertes CSS. Das ist bis heute etwas, was mich nicht ganz loslässt. Ich komme jetzt im Alltag leider nicht ständig dazu, in dem Bereich noch zu arbeiten. Also inzwischen arbeite ich eher als Product Owner und technischer Projektleiter. Bei der Constructiva in Bonn, das ist eine kleine Agentur in der Bonner Altstadt mit zwei schlagkräftigen Teams. Was wir da machen, ist halt mit Webtechnologien erfolgreiche digitale Produkte entwickeln für Unternehmen, mit Unternehmen. Und die dann halt auch zu betreiben und zu skalieren. Betreiben möglichst über viele, viele Jahre lang natürlich. Entsprechend wichtig sind da halt natürlich saubere Strukturen. Clean Code zum Beispiel, aber halt natürlich auch sowas wie, Clean CSS. Was wir heute oder was ich hier versuche heute, ist einfach mal ein paar Prinzipien aus Clean Code einfach mal auf CSS anzuwenden, exemplarisch. Es geht nicht darum, jetzt so ein Best Practice zu zeigen, sondern eher die Grundhaltung, die dahinter auch steckt, tatsächlich mal zu nehmen und es dann exemplarisch an ein paar Stellen mal auf CSS anzuwenden, zu gucken, was tut sich denn dadurch? Ja, zu welchen Schlüssen kommt man eigentlich dadurch? Das ist der Versuch hier. Ich würde die Diskussion gerne möglichst ans Ende schieben, klassischerweise. Wenn es aber klare Verständnisfragen gibt, können die gerne zwischendurch gestellt werden. Dann versuche ich die so schnell wie möglich auch zu beantworten, dass wir dann gut durchkommen. Zwecks Einschätzung des Tempos wäre es für mich sehr praktisch, einmal zu sehen, wer kennt sich denn hier wirklich, würde von sich behaupten, er kennt sich sehr gut mit CSS aus. Okay, dankeschön. Ja, CSS ist keine Programmiersprache, wie wir alle wissen. Was ist denn eigentlich aber das Problem mit CSS? Also warum ist es überhaupt so komplex? Warum müssen wir da über solche Dinge reden, wie jetzt Clean CSS? Schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie wir im Alltag mit CSS umgehen. Vielleicht nur noch eine kleine Geschichte. Wir haben irgendeine bestehende Plattform. Jemand kommt auf die Idee, wir hätten ganz gerne unter einem Paragraphen, die jetzt in dieser Plattform vorkommen, da hätten wir gerne ein bisschen Abstand nach unten, an allen, möglichst allen Stellen. Kunde kommt auf die Idee. Klingt erstmal bedingt schwierig. Irgendwer hat wahrscheinlich direkt eine Lösung. Ja, klingt irgendwie nach sowas hier. Wir nehmen halt einen Paragraphentag und setzen da einen kleinen Abstand drunter. Kann ja nicht so schwierig sein. Wer kommt hier ins Grübeln? Warum? Hat jemand eine Idee, warum das vielleicht schwierig werden könnte? Gerne da hinten. Perfekt, ja genau. Das sind die zwei Probleme. Das eine ist, es ist erstmal ein Elementselektor. Alle P-Tags werden das jetzt bekommen. Alle. Und das ist genau der Punkt, das ist der Selector Scope. Der ist theoretisch sehr groß erstmal, alle P-Tags in der gesamten Plattform, plus die geringe Spezifität. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das natürlich überschrieben wird im Zuge dessen und dann halt nicht mehr greift, ist sehr, sehr, sehr hoch. Auf einem kleinen Blog kann man das natürlich mal machen bei sich. Ja, wenn wir aber jetzt über eine produktive Online-Banking-Portal oder irgendeine Conversion-Funnel-Plattform mit 150 UI-Komponenten, 20.000 Besucher in der Stunde, dann macht man sowas nicht. Ne? Weil auch die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich irgendetwas bricht, auch extrem hoch ist. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein Darstellungsfehler entsteht, super hoch. Also Planänderung, wir brauchen eine spezifische Änderung. Wir gucken uns das Ganze genauer an, analysieren ein bisschen, was meint der Kunde, an welchen Stellen sind überhaupt Paragraphen im Einsatz? Was jetzt natürlich schon, was wir auch bemerken, ist, Es gibt nicht nur PTEX, also es gibt ja auch einfach vielleicht andere Elemente, Div oder so, was halt so eine Klasse Paragraph bekommt. Also es wird ganz unterschiedlich genutzt in der Plattform. Wir erstellen also eine Liste, wir analysieren, wir setzen uns eine Stunde, zwei Stunden damit auseinander, scrollen oder klicken durch die ganze Plattform, gucken uns das CSS an, wir brauchen meistens beides, kommen dann zu dieser Liste und setzen dann Margin. Als Beispiel. Schön. Habe ich jetzt erstellt. Jetzt kommt schon die Frage, wo speichere ich das denn? Also wir verändern hier ja an ganz vielen Stellen in der Seite irgendetwas. Speichere ich das jetzt an allen Stellen? Oder mache ich sowas wie, hey, lass doch einfach eine fixes.css bauen, die wir dann einfach per Konvention immer als letztes inkludieren, damit die auch nicht überschrieben wird? Nachhaltige Lösung? Eher nicht. Macht das Ding auf jeden Fall komplizierter. Haben wir jetzt irgendwie die Anforderungen auch gelöst? Bedingt? Können dem Kunden erstmal sagen, ja gut, es läuft, wir haben es laufen bekommen, hier, ihr könnt testen, schaut es euch an, also wir haben nichts mehr gefunden. Kunde sagt, wir haben ja auch was gefunden. Eine Woche später, hier, da und da gibt es auch noch sowas, was wir als Absatz verstehen und da fehlt jetzt der Margin da hinten noch. Ja, das sind dann so Unknown Unknowns. Ne? So viel testen können wir gar nicht, es gibt immer Überraschungen an irgendeiner Stelle, wir wissen davon gar nichts, die gibt es aber. Und darüber hinaus haben wir halt die Schwierigkeit, naja, hier ist eine hohe Spezifität. Also hier werden plötzlich IDs benutzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die alles aushebeln, alles überschreiben, was ich vorher definiere und sogar danach definiere, ist hoch. Das muss ich jetzt erstmal schlagen. Ich brauche ein besseres Blatt, ich brauche einen härteren Selektor, das ist viel spezifischeres. Also, naja, ich habe jetzt keine Lust mehr und überlege mir irgendeine radikale Lösung. Ja, es muss irgendwie besser werden. Diese Liste jetzt immer weiterzuführen, das ist keine gute Idee. Machen wir doch Folgendes. Wie wäre es denn mit einer, jetzt nicht mehr Fixes, wir bauen jetzt eine Page-Style-CSS und setzen einfach mal so eine Art Default-Margin-Button für alle so Paragraphenelemente auf allen Seiten. Mit einer hohen Spezifität, 111, also wir haben eine ID, wir haben eine Klasse, wir haben ein Element, beziehungsweise hier unten haben wir sogar zwei, muss man dazu sagen, zwei Klassen, also 1, 2, 0, nicht so wichtig an der Stelle. Und führen eine Konvention ein, dass jetzt grundsätzlich natürlich der Body immer diese ID haben muss, die Page immer so eine Klasse haben muss und naja, weil wir nett sind, machen wir das Ganze noch mit einer Variablen MB für Margin Button in der Hoffnung, dass das die Leute verstehen. Und jetzt wissen wir, also ich weiß an der Stelle, wenn ich das irgendwann mal ändern will, dann muss ich einfach nur an diese Variablen drehen und dann funktioniert das halt an allen Stellen. Was haben wir hier? Auf jeden Fall erstmal eine Spezifitätseskalation, also wir versuchen das deutlich höhere, längeren Selektor zu schreiben, mächtigeren Selektor zu schreiben, spezifischeren. Und wir haben halt auch ein Source-Order-Problem, das muss natürlich bestenfalls auch möglichst weit unten irgendwie inkludiert werden. Und wir haben halt ganz viel Unverständnis geschaffen. Und auch noch was dazu kommt noch in eine Konvention, dass, naja, im DOM, im HTML, muss halt grundsätzlich immer natürlich diese ID und diese Klasse übergeben werden, weil sonst klappt das auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das uns in ein paar Monaten total auf die Füße fällt, 100%. Aber das passiert in der Realität. Vielleicht würdet ihr das so nicht schreiben, aber sowas passiert. Der nächste Entwickler, 3 Monate später, sieht das, weiß nicht genau, wofür es da ist oder wie er es ändern soll und warum, schreibt er halt da drunter was und dann geht es halt los. Dann geht der Spezifitätskrieg schon wieder los und wir haben das gleiche Problem wie vorher. Und das nennt man, oder das kann man nennen, das ist so Undoing CSS. Also wir schreiben noch mehr CSS, um irgendwelche Stylesheets, die vorher da waren, zu überschreiben. Und das machen wir immer und immer weiter und werden immer spezifischer. Und das ist ein Krieg und der wird nicht wirklich gewonnen. Irgendwann schmeißt jemand die Bombe und setzt dann Important rein. Und dann geht's richtig los. Ja, das ist dann kein Spaß mehr. Das ist unhandelbar tatsächlich, die Situation. Und das ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich an der Stelle. Aber ich will mal ein Praxisbeispiel aus einem früheren Projekt bringen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geschrieben, aber ich bin darüber gestolpert und es hat mir nicht gefallen, dass ich das gesehen habe und gedacht habe, damit muss ich jetzt arbeiten, also es sollten Änderungen gemacht werden. Und man sieht halt diese langen Selektorketten, die ultraspezifisch sind. Es gibt Gründe dafür, keine Frage, aber es macht echt keinen Spaß, damit zu arbeiten. Traue ich mich hier an irgendetwas dran, das zu verändern? Also ich musste erstmal nachvollziehen, wo genau ist denn das? Also ich muss erstmal das DOM, ich muss erstmal die Seite finden, wo das genau in der, exakt dieser Reihenfolge so stattfindet. Das ist eine komplexe Aufgabe. Das ist elendlange Suche unter Umständen. Natürlich, warum macht man das? Naja, der Scope ist halt super klein, also die Wahrscheinlichkeit, ne, dass wenn ich das so schreibe, ich sehe das DOM ja vorher, ich habe das ja, während ich es schreibe vor mir, schreibe das so runter. Ich weiß auch, das wird jetzt nur hier eine Auswirkung haben, das wird sonst nichts berühren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es wirkt, ist auch sehr hoch, weil es ultraspezifisch ist. Schön für dich. für schön für jemanden, der das gerade schreibt. Aber für sich selbst in 6 Monaten und für alle anderen, die damit jemals arbeiten müssen, furchtbar. Also dieses Getting Things Done, ja, schön, und nach mir die Sintflut. Das ist so ein bisschen der Modus. Und so schreiben wir oder viele ständig CSS. Also ich beobachte das häufig. Ja, zu welchem Preis? Dass wir eigentlich nur noch am Rumfrickeln sind und es wirklich keinen Spaß macht. CSS ist verhasst von bei vielen. Warum? Weil es diesen Effekt hat. Man probiert irgendwas, es klappt nicht. Man probiert irgendwas, es klappt nicht. Und man schreibt eigentlich nur unten irgendwas noch dahinter, um es irgendwie zu überschreiben. Es ist wirklich kein Spaß. Schade. CSS ist eigentlich ganz cool. Es kann auch Spaß machen, es kann auch sauber sein und es kann richtig gute Strukturen haben. Dafür gibt es viele Wege. Was jetzt mal interessant ist in der Betrachtung, Clean Code. In der Software ist das Thema Codequalität, saubere Strukturen, Komplexität handeln sehr vertreten. Ja, und CSS ist es auch ein Thema, es kommt auch immer mehr, aber man redet halt nicht so viel darüber, ne, trotzdem. Aber deswegen war die Idee, nehmen wir das doch mal, legen wir uns mal in die Mitte und beschäftigen uns mal zumindest mit der Grundhaltung dahinter, die jetzt hier der Robert C. Martin in seinem Buch halt vor allem vermittelt hat, Onkel Bob, wie er sich selber gerne nennt, Software so zu schreiben, dass sie, naja, verständlich halt ist, leicht lesbar und dadurch halt auch wartbar bleibt. Das ist genau das, was wir jetzt für CSS eigentlich haben wollen. Wem ist das Buch ein Begriff? Ich nehme mal an, fast alle. Wer hat es gelesen? Okay. Wer schreibt im Team Clean Code? Ich lese jetzt auch mal zunehmend Kritik. Ich bin selber kein Programmierer, muss ich dazu sagen. Also, ja, im Frontend zu Hause auch viel mit HTML, CSS, aber ich lese immer mehr auch Gegenstimmen, alles in Ordnung. Ich finde es trotzdem, es ist ein wichtiges Werk, man kann sich damit echt auseinandersetzen, es ist eine gute Ausgangslage auch für unsere Betrachtung, auf jeden Fall eine sinnvolle Idee dahinter. Wir gehen nicht zu sehr in die Tiefe, muss ich dazu sagen, schon mal als Vorwarnung. Es geht vor allem darum, die Haltung zu verstehen. Aber fangen wir einfach mal an. Gutes Beispiel, Clean Code. Es gab hier tatsächlich mal einen ganz guten Vortrag, den ich von ihm, den kann man auf YouTube finden, Clean Code Uncle Bob Lesson 1 von UnityCoin bei YouTube, wo er tatsächlich mal eine Stunde das Ganze auch sehr gut erklärt. Ja, es ist sehr nett, sehr anschaulich, weil er hier halt auch ein Code-Beispiel mal zeigt, das ist jetzt in Java geschrieben. Das ist ein kleiner Auszug, weil das Ding geht halt 2,5 Seiten, das sind so um die 100 Zeilen und er gibt dem Publikum dann auch eine gewisse Zeit, da reinzulesen. Das müssen wir jetzt an der Stelle nicht tun. Und am Ende, nach 2,5 Seiten, kommt dann eigentlich so die Zeile, kommt so langsam das Verständnis, was tut das Ding eigentlich. Also da steht es hier Testable HTML, falls man es lesen kann. Aber am Ende geht es darum, naja, eine Page zu rendern mit einem Setup und einem Teardown. Und das lernt man eigentlich so ganz, ganz, ganz am Ende von der gesamten Funktion. Und er fragt sich halt, warum ist das so spät? Ja, also ich muss unglaublich viel Zeit und Nerven investieren, um diese eine Information zu bekommen. Warum steht das nicht da oben? Das ist doch unverschämt, also mir diese Zeit zu stellen. Ich lese das jetzt und was soll das? Schreiben ist halt nicht gleich lesen. Also wir schreiben Code und auch CSS ganz anders, ne, in einem ganz anderen Kontext. Wir kennen den ganzen Kontext, die Hintergründe, alles, was da reinkommt. Zum Beispiel das DOM bei CSS, das ist im Kopf. Es ist einfach, das zu notieren. Das Lesen ist nachher ein ganz anderer Modus. Und das Schwierige, das Problem ist halt, naja, er sagt halt, das ist unverschämt, it's rude. It's rude to get it working. Also es ist einfach mal, es läuft jetzt schön, und es dann nicht aufzuräumen, nicht zu fixen. Schreiben ist halt nicht gleich verständliches Lesen. Ja? Und man soll halt für sich selber in der Zukunft, für sein eigenes zukünftiges Ich und natürlich auch fürs Team und für jeden anderen eigentlich nochmal drangehen, sagen, es läuft, aber jetzt machen wir es sauber. Mit welchem Ziel denn? Also was ist denn der optimale Zustand? Naja, it's polite. Also es sollte nicht rude sein, es sollte freundlich sein, polite, höflich. Und zwar, was ist polite? Es ist polite to allow the reader to exit early. Also ähnlich macht ein Vergleich mit einem Zeitungsartikel. Ja, ich habe eine Headline. Wenn die mich interessiert, dann lese ich vielleicht den ersten Absatz als Abstract. Wenn das mich interessiert, dann lese ich den nächsten Absatz und den nächsten und den nächsten. Irgendwann interessiert es mich nicht mehr, dann gehe ich raus. Bin ich der Meinung, ne, also auch wenn ich gerade mich durch Code wühle, durch CSS wühle, wo auch immer durchwühle, dann möchte ich eigentlich direkt in der ersten Zeile bestenfalls wissen, worum geht es hier. Kann ich das skippen oder muss ich in die Tiefe? Und wenn ja, wie weit? Ich möchte immer einen Exit haben können. Und das ist polite. Das ist nett. Höflich. Wie sieht das dann aus? Jetzt wird es nochmal ganz klein. Also wir hatten eben nochmal hier diese Root-Funktion. Jetzt haben wir hier nochmal, das ist dann die polite-Funktion. Die ist tatsächlich, wir sehen schon, die passt auf eine Folie, da steht noch ganz viel drüber, das sind so 6 Zeilen. Und nein, die beinhaltet nicht die ganze Funktionalität, das ist vollkommen klar. Das Einzige, was sie tut, ist erklären, worum geht es hier eigentlich? Hatte eben schon mal gesagt, es geht um Render Page with Setup und Teardowns. Und relativ schnell eigentlich die Komplexität, die da drin steht, dann in eine zweite Funktion zu verschachteln. Also die Komplexität auszulagern. Und dann weiß ich natürlich im ersten Moment, ich lese das oben, weiß schon, da muss ich gar nicht weitergehen. Das ist deutlich netter, als jetzt 100 Zeilen Code durchzugehen, zu gucken, was tut das überhaupt, brauche ich das? Wie funktioniert, Naming, das ist klar. Also das stimmt, das wäre der nächste, ne? Klar, der Name ist natürlich extrem wichtig. Wie geht er da vor? Also er hat das mal so schön dargestellt, ich fand das sehr passend auch in dieser Session. Code hat ja klassischerweise irgendwann so eine Art Struktur, also gerade Spaghetti-Code oder lange Funktionen nennen wir es so, ne, bekommen halt irgendwann so diese Art von, wie in so ein Horizont nur gekippt, der uns auch sehr bekannt vorkommt. Ne? Irgendwann kennt man den ja, ist da heimisch drin und schreibt dann halt auch entsprechend, weil man sich gerade gut draußen auskennt. Nach 2 Jahren sieht das aber anders aus, dann kennt man das wieder nicht. Ja. Aber es ist interessant, wie wir auch unser Gehirn sich darauf einstellt, unsere Wahrnehmung darauf einstellt. Wenn wir gerade mitten im Code sind, dann kommt uns das alles unglaublich bekannt vor und wir können sehr schnell auch in so Dokumenten navigieren. Nur anhand des Shapes oder der Farben, ja, des Highlightings. Super cool. Das ist halt Get It Working, also damit kommt man schnell voran, ein Tunnel, alles cool, aber es ist nicht lesbar, das muss einem einfach klar sein. Ja, nur weil man jetzt im Tunnel das runtergeschrieben hat, dann man hat es nicht gefixt. Und eine Möglichkeit, um das natürlich super einfach zu tun, man nimmt sich halt insbesondere diese Spitzen, wo meistens irgendwelche Variablen in Deklarationen, Veränderungen sind oder andere Funktionsaufrufe, auf jeden Fall nimmt man diese Spitzen insbesondere ins Visier und sieht zu, ob man die halt raus extrahiert bekommt und in neue Funktionen schachtelt. Sehr vereinfacht dargestellt. Aber das ist halt eines der Vorgehensmodelle, um sich da mal ranzutasten überhaupt. Und so eine Funktion sollte halt bestenfalls nur eine, also sollte ja kohäsiv sein, sollte nur eine Aufgabe haben, ein Ding tun. Und sobald man sagt, man könnte irgendwas auslagern, sollte man es tun. Das ist so eine der Prinzipien, die er da vorträgt, ne? Also eine Funktion möglichst kurz zu halten und halt eigentlich auch möglichst nichts zu nesten. Also maximal auf 2 Level. Also gar nicht so diese tiefen Nesting-Strukturen aufzubauen, die wir hier links sehen. Zum Schreiben okay, aber wie gesagt, nicht zum Aufbereiten fürs Lesen. Was hat das jetzt mit Clean CSS zu tun? Wie gesagt, keine Programmiersprache. Aber versuchen wir mal jetzt nur mal mit diesem Prinzip im Kopf das Ganze mal auf CSS anzuwenden, um halt auch zu schauen, können wir damit jetzt irgendwie arbeiten, um verständlich lesbar, wartbar und erweiterbar zu werden. Schauen wir uns nochmal das Beispiel von vorhin an. Da haben wir tatsächlich ja auch den Zustand, hier hat es jemand ans Laufen gebracht. Wo kann man so, könnte man so nennen, get it working, but he didn't fix it. Das ist unverschämt. Und das war auch ungefähr das Gefühl, was ich damals hatte, als ich es zum ersten Mal gesehen hatte. Ich dachte wirklich, also das müssen wir neu machen. Das muss komplett, also ich habe auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich müsste ja erst mal mit ganz vielen Leuten reden und zu gucken, wie man das neu aufsetzt. Ich will es nicht. Es ist unverschämt, mir sowas dahin zu setzen. Und dieses Unverständnis, diese schlechte Lesbarkeit, die da reinkommt, die entsteht natürlich ganz stark einfach auch durch diese, da auch wieder, ne, sehr starken langen, nicht nur durch die Zeilenlänge, sondern insbesondere durch diese langen Selektorketten. Und die sind ein Problem. Versuchen wir mal eine andere Darstellung. Wie kann man das noch zeigen, um es vergleichbarer zu machen? Man kann es auch nesten. Also auch Selektoren könnte man natürlich nesten, entweder durch einen CSS-Präprozessor, aber heutzutage geht das ja auch immer mit breiterer Browser-Unterstützung in CSS-nativ. Ne? Also das ist ja gar nicht so weit von der Realität. Theoretisch kann es man auch so darstellen. Und da sieht man, ne, vielleicht eher noch die Analogie. Also wir sollten genau an solchen Stellen sagen, na, das sollten wir jetzt mal rausreißen nach der Idee, die halt auch Onkel Bob hatte, und dann vielleicht nochmal als Komplexität woanders hinlegen. Ja, weil wir genau diese Tiefe wollen wir eigentlich nicht haben, diese Komplexität, die durch diese Tiefe entsteht. Batterie gleich leer. Also Verschachtelung wollen wir nicht haben. Das sieht dann beispielsweise so aus. Ja, da haben wir dann tatsächlich jetzt plötzlich nur noch, also exakt genau das Gleiche. Ja, wir haben ein Wrapper Landing jeweils als Wurzel und dann eigentlich ja nur hinten nur eine Deklaration. Das würde dann so aussehen, wenn wir das jetzt mal ganz plan machen. Wir extrahieren das jetzt, was da hinten ein tiefen Nesting war, ziehen das raus. Ja, und jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem. Das wird wieder nicht klappen, voraussichtlich. Ja, hier ist irgendeine sehr generische Klasse. Da wissen wir jetzt nicht, was tut das. Der Scope ist jetzt plötzlich wieder global. Das könnte jetzt alle V-Menus betreffen. Das wollen wir eigentlich ja vielleicht nicht. Wollen wir das? Die Frage müssen wir uns stellen. Und auch die Wirksamkeit, ist es spezifisch genug? Also gibt es nicht irgendwo einen Selektor, der das überschreibt? Schwierig. Also gehen wir vielleicht lieber einen Schritt zurück zur Sicherheit. Versuchen wir mal wenigstens den Kontext, okay, das sollte jetzt hier in so einem Wrapper Landing, was auch immer das bedeutet, grobe Vorstellung davon, aber naja, voraussichtlich besser. Letztendlich kommen wir nicht drum herum, dann tatsächlich mit den Leuten zu reden. Also das späte Refactoren ist immer schmerzvoll. Das heißt immer, ich muss nochmal testen, ich muss mit Menschen reden. Das ist Komplexität nach hinten gelagert, die ganze Arbeit nach hinten geschoben. Es wäre viel einfacher, das im ersten Schritt zu machen. Also wir sprechen mit dem Team, wir sprechen mit dem Kunden, es kommt raus, ja, diese Landingpage, ja, was ist denn das für eine Landingpage? Ja, wir nennen das eigentlich Microsite. Das ist so eine Microsite vor dem Login der Plattform. Ja, die zeigt einfach nochmal kurz das Produkt. Okay, warum nennen wir das nicht Microsite? Ja, also, lass es Microsite nennen. Und dann können wir doch vielleicht auch sagen, das ist die Microsite NAV, ja, weil wir das überall so abkürzen, das ist okay. Und das ist der Content von der Navigation. Und schon ist was gewonnen, können wir das Ganze auch noch schön in eine eigene Datei legen. Und falls ich jetzt irgendwann nochmal darüber stolpern sollte und mir irgendwer sagt, bei der Microsite muss an der Navigation irgendwas gemacht werden, dann weiß ich, wo ich suche. Dann gehe ich im Zweifel, mache ich einen Editor auf. Ah, Microsite CSS, super. Gucke ich rein, fertig, Thema gegessen. Diese einzelnen Dateien sind natürlich also mit Präprozessoren auch kein Problem. Inzwischen durch HTTP2 haben wir da eigentlich auch immer weniger Probleme, ne? CSS eigentlich in separaten Dateien einfach zu pflegen. Spricht eigentlich wenig gegen. Wenn ich jetzt schon dabei bin, kann ich natürlich, denken an den Zeitungsartikel, noch jemandem den Vorteil oder den Gefallen tun, hier vielleicht auch nochmal das Ganze einfach mit einem kleinen Kommentar zu versehen. Ja, das ist jetzt so eine kleine Abweichung von Clean Code, wo es darum geht, eigentlich Kommentare zu vermeiden. Aber bei CSS sind Kommentare eigentlich eher selten, muss man dazu sagen. Es ist nicht das Problem im Code, dass Leute komplizierte Dinge in Kommentaren irgendwie beschreiben, sondern eher das Gegenteil. Wir sehen selten Kommentare und die tun doch hier und da ganz gut, vor allem wenn ich eine Datei habe, dann nochmal kurz zu sagen, wofür ist die eigentlich gedacht. Zeit ist es tatsächlich polite. Ich mache die Datei auf, ich weiß grob, worum es geht, kann arbeiten. Im Clean Code heißt halt eine Short Function ist a good function. Für uns heißt das Short Selector ist a good Selector. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, also generell diese Selektor-Kombinationen sind unglaublich problematisch. Wir sollten maximal zwei hintereinander setzen. Wenn man das tut in Projekten, hat man schon unglaublich viel gewonnen. Gefühlt gehen davon 75% der Probleme weg. Nur durch diese Regel, maximal diese zwei Levels. Und kleiner Tipp, oft ist es halt auch sinnvoll, tatsächlich diese Elementselektoren nicht zu nutzen. Also eingangs ja, um so einen Basis-Style zu machen, das ist nie verboten. Ne? Aber später halt immer wieder drauf zurückzugreifen, innerhalb von Komponenten auch, kann schwierig sein. Man kann ein System entwickeln, wo das geht. Das kann man als Konvention auch sichern, aber es ist ein bisschen tricky. Einfacher ist es wegzulassen. Und diese Regel, die wird tatsächlich auch von gängigen CSS-Methoden genutzt. Also wenn man mal so guckt, naja, eigentlich man kann ganz, ganz einfach rangehen ans Team, sagen, komm, wir nutzen einfach eine von diesen ganzen Methodiken, die es halt da draußen gibt für CSS. Wir gehen die jetzt nicht in der Tiefe durch, aber nur, um mal ein Beispiel zu machen, es gibt halt BAM, CubeCSS, AtomicCSS, was man auch nimmt, gerade die oberen drei zum Beispiel, haben exakt diese Regel. Also die sagen auch, einen Selektor, maximal zwei. Also zwei Klassen in einem Selektor, das war's, mehr ist nicht erlaubt. Mit Vorsicht zu genießen, Elementselektoren. Bei SMAX geht das nochmal so ein bisschen, die gehen ein bisschen anders dran. Nachher gibt es auch nochmal Links dazu. Ne? Aber es ist als Team auch ein Quickfix, sich zu sagen, wir konzentrieren uns vielleicht, weil wir einigen uns halt direkt auf irgendeine Struktur, wie wir das anlegen, gewisse Konventionen. Und davon gibt es halt schon ganz viele. Was leisten die denn? Naja, hauptsächlich eben genauso Strukturideen, Namenskonventionen und sie definieren halt oft Klassentypen, ja, wie ich da dran gehen kann. Vielleicht mal so ein Beispiel, das ist jetzt tatsächlich auch wieder aus der eben gesehenen Plattform. Da hatte ein anderer Teamkollege Spaß an kurzen Klassennamen. Was tut das? Also das einzig Sprechende ist das hier. Es geht anscheinend um Sign-in. Login, Firm, das ist eine Form wahrscheinlich, Job, Modal, warum ein Job, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Center, Title vielleicht. Wieder, ne? Klassennamen unklar, da hat es jemand halt ins Laufen gebracht, ist es nicht lesbar, schade. Wo muss ich denn jetzt, wenn ich hier irgendwas ändern will, wo muss ich gucken? Welchen Scope hat das? Wenn ich an einer dieser Klassen schraube, wo wird die noch verwendet? Muss ich wieder suchen, ist vollkommen unklar. Nehmen wir das gleiche Beispiel jetzt nochmal mit BAM. Das hatten wir eben kurz gesehen. könnte das zum Beispiel so aussehen. Da muss man tatsächlich sich Gedanken machen, wir müssen irgendwas schneiden, vielleicht nochmal zur Erklärung, so sieht das dann aus. Wir haben sowas wie, wir definieren eine Komponente, Block heißt das, Block, da ist Modal. Und in dem Fall ist es sogar ein Large Modal, das ist dann der sogenannte Modifier. Ja. Und der hat Kinder. Der hat in sich Elemente wie zum Beispiel Title und Content. Und irgendwo fängt dann vielleicht nochmal ein anderer Block an. Nur mal einfaches Beispiel. Und das hilft natürlich enorm bei der Einhaltung von so zwei Klassenselektoren Maximum. Zwingt zum Nachdenken jetzt auch bei der Benennung, ganz wichtig. Und es zeigt vor allem auch, wie nutze ich die, also wie sind die das Zusammenspiel dazwischen. Also mir ist schon klar, dass so ein Modal Title, Modal Content sehr stark mit Modal zusammenhängen muss. Ne? Also auch da ist irgendwie klar, wie ist der Scope und wozu gehört das überhaupt und wie ist die Kombinatorik zwischen den Klassen. Das sind alles Dinge, die mir vorher nicht bewusst waren. Und das ist durchaus polite. Also wenn ich mir das angucke, dann weiß ich, ich schaue mal vielleicht in der Modal CSS. Damit komme ich klar, aus dem DOM heraus. Generell, dazu bringt einem halt natürlich auch diese Methodik, Make Use of Meaningful Names, also aussagekräftige Namen für Klassen, super wichtig, um bestenfalls auch zu klären, was ist genau, worum geht's, wie ist die Nutzungsweise auf jede einzelne Klasse. Und da kann das helfen. Nicht Best Practice, aber ein ganz gutes. Das gilt im Übrigen natürlich nicht nur für Klassen, das gilt natürlich auch für Dateien, die sich da vielleicht auch dran orientieren einfach. Das gilt aber auch für Variablen. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. CSS kann ja Variablen inzwischen. Sehr gut. Gucken wir uns mal polite, höfliche Variablen an. Also nur als Beispiel, wir haben hier irgendwie ein Root, das heißt ganz irgendwo in der Dokumentenwurzel definieren wir einfach mal eine Color-Variable Color, die ist halt Black, die wir dann vielleicht für Text-Color nutzen. Nehme ich jetzt mal an, steht da ehrlich gesagt nicht. Auch nur eine Annahme. Und wir haben irgendeinen Border, das scheint anscheinend genutzt zu werden, um dann einfach einen Border-Style zu setzen in so einem Short-Syntax. Schön. Kann ich mit arbeiten. Jetzt komme ich irgendwann später im Verlauf dazu, in der Home-CSS kommt irgendwie auf die Idee, eigentlich wollen wir den Border rot machen. In einer ganz anderen Datei, dann kann es schnell passieren, bei sowas natürlich zu sagen, Border red. Weil der Kontext nicht klar war. Ich muss im Kopf haben, das ist Komplexität, ich muss im Kopf haben, da war ja eigentlich so ein kompletter, da müssen drei Werte rein. Ich kann eigentlich nur eine schreiben. Was passiert, ist es kaputt. Es wird erstmal nicht klappen. Ich muss schon wieder rumfrickeln, bis es funktioniert, bis ich dann den Fehler finde. Man könnte, es ist ein einfaches Beispiel, aber man könnte es halt auch sehr einfach lösen, indem man sagt, warum machen wir nicht eine ordentliche Benennung, gerade bei Variablen, die einen extrem hohen Scope haben, zu sagen, Präfix root, color text. Vollkommen klar, was da rein soll. Zumindest recht klar. Und auch hier natürlich so eine Short-Syntax nicht zu nutzen, sondern zu sagen, wir dröseln das halt auf und können später dann aber mit Gewissheit sagen, root border color red und es wird diese Problematik wird nicht aufkommen. Ich muss es nämlich in den Kopf haben, ich muss nicht nachgucken, ich muss nicht rumfrickeln. Ich kann einfach anwenden. Ein weiteres Beispiel. Auch da, wir haben einen Block, also oder eine UI-Komponente namens Job. Eine Klasse, da die Variablen-Deklaration natürlich direkt am Eingang zu machen. Das kennen die meisten wahrscheinlich, dass es eine sinnvolle Idee ist, einfach die entsprechend oben zu setzen, auch da zu präfixen und zu sagen, das ist jetzt hier eine lokale Variable, die soll dann halt auch Job-Text-Color heißen oder Border-Color. Und die dann natürlich auch konsistent zu nutzen später. Das ist eine gute Idee. Ist soweit nichts Verwunderliches, gerade wenn man aus der Programmierung kommt. Und das Schöne ist, hier sind einfach mal noch zwei Varianten mit Modifier, wo ich sage, der Job kann natürlich auch inactive sein. Ich schreibe jetzt nicht nochmal hin, dass der an der Stelle eine andere Textfarbe haben soll. Also ich schreibe jetzt nicht nochmal hin Color Gray, Light Gray, sondern ich kann einfach nur durch die Veränderung der Variablen sehr sauber, sehr transparent den gleichen Effekt haben. Und kann eigentlich schon, wenn es hier ein größeres Set gäbe hier oben, eine komplexere Klasse mit vielen Variablen, einfach nur vielleicht durch zwei oder drei Variablen eine komplett andere Variante zaubern. Ja, dadurch wird die Komplexität natürlich reduziert, die Redundanz wird reduziert, ich muss nicht mehr so viele Eigenschaften schreiben, ich kann einfach auf Variablen zugreifen. Das geht in Präprozessoren, das geht aber inzwischen ja auch fantastisch in klassischen CSS, einfach in Native CSS. Und wir sehen ja nochmal, also auch hier in der Klasse, einfach durch dieses Präfix, und auch das Präfix ist einfach die Zuordnung immer glasklar. Ja, und das ist ein Riesenvorteil. wir können halt schlecht in CSS irgendwie Typ und Namespaces tatsächlich hart verdrahten. Also es funktioniert, wir können die nicht deklarieren und dann testen darauf. Ja, wir müssen uns auf Konventionen einigen. Es geht nicht anders. Zumindest geht es nicht gut. So, jetzt gucke ich mal in die Runde und auf die Uhr, ob wir noch Kraft für ein weiteres Beispiel haben. Ja, also 15 Folien habe ich noch, das kriegen wir hin. Vergessen. Polite. Das ist polite. Ich kann da reingucken, ich weiß direkt eigentlich, was Sache ist. Nehmen wir uns das nochmal vor. Auch ein Praxisbeispiel. Hier habe ich eine Klasse Content. Was macht die? Das ist erstmal nicht sonderlich sprechend. Content. Kann alles sein. Okay, ich verstehe, es ist irgendwie ein Grid-Layout. Und dann wird es plötzlich kompliziert. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit sowas hier? Ist das überhaupt erwünscht? Das ist eine ziemlich coole Geschichte, muss ich dazu sagen. Wir müssen da jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber das ist ein super coole, gutes Grid-Template, was es mir erlaubt, es ist zentriert, es ist fully responsive, ich habe immer ein responsives Padding, ich habe sogar Outbreaks. Das heißt, ich kann einem Div einfach, sobald das sich in einem Container hiermit befindet, um es mal kurz zu machen, kann ich sagen, du läufst jetzt in einer normalen Spalte oder du läufst ein bisschen breiter oder du läufst bis zum Full-Size. Ohne, dass ich DOM, ich brauche keinen DOM dafür, ich brauche nur eine Hauptklasse oder einen Wrapper praktisch, der in der vollen Breite ist und diese Klasse hat oder dieses Grid aufbaut und danach können sich die Kind-Elemente ausprägen, wie sie wollen. Bisher war das immer etwas, wo man viel Schachtelung gemacht hat. Ne? Ist ein cooles Ding. Müssen wir jetzt nicht zu die Tiefe gehen, aber es ist wirklich ein cooles Ding. Das lohnt sich tatsächlich zu nutzen. Das ist sehr praktisch. Also bitten wir den Kollegen, das etwas verständlicher zu benennen. Und dann kommen wir halt zu sowas. Das heißt jetzt nicht mehr Content und es gibt auch netterweise Zeitungsartikel. Ne? Wir haben oben auch mal einen Kommentar. Was ist das hier eigentlich? Layout, eine Spalte mit Breakout. Breakout, ja, das ist wieder ein schwieriger Begriff, aber ne, da geht es darum, der Content kann ausbrechen aus dieser Spalte. Und darunter eine kleine Zeichnung. Wir haben hier ein Padding, dann Breakout Call, also da ist halt eine Seitenspalte. Ne? Wir haben die Main Call und Breakout Call, das sind so die Breiten, die eingenommen werden können. Und wir haben Padding. Und da können wir jetzt tatsächlich die Breite der Elemente aber frei bestimmen. Das hilft auf jeden Fall bei der Betrachtung. Deutlich. Es ist immer noch nicht perfekt, aber es hilft bei der Betrachtung. Und wir haben eine Klasse Layout Column, anscheinend hier mit dem Modifier in der Variante Breakout. Ist das jetzt fixed? Ist das jetzt polite? Oh. Es ist besser. Ich weiß zumindest schon mal, worum es geht. Ja, sehr klar. Ich weiß auch, was das da unten tut. Zumindest grob. Ja, ich überlege mir, bevor ich anfange, das zu verstehen, weiß ich erstmal grob, worum es geht. Noch schöner wäre natürlich, wir nehmen die Komplexitäten, kapseln die irgendwo anders hin und müssen dann auch, falls wir es mehrfach verwenden, keine Redundanzen haben. Das wäre natürlich cool. Geht Stand heute halt am besten mit Präprozessoren. Hier, das wäre jetzt mal SCSS. Ne, hier können wir dann einfach mal zwei Varianten zaubern. Da haben wir jetzt eine Klasse Layout Column. Da sehen wir oben schon, das ist einfach eine Spalte, die hat ein Padding und eine Main Column. Und ruft hier in dem Fall einen Mixin, also eine Funktion auf, die dann heißt Create One Column Grid with Breakout. Mit zwei Wertübergaben. Jetzt ist das hier natürlich so ein bisschen schwierig. Oben steht nichts vom Breakout, aber belassen wir das an der Stelle mal, weil die Funktion kann das. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ich verstehe hier schon ganz, ganz viele Dinge. Ich verstehe jetzt erstmal so ein Layout mit einer Spalte. Es ist auf jeden Fall ganz klar dokumentiert. Und auch dieser Funktionenname ist schön lang und schön sprechend. Der hat einen ganz kleinen Scope, der macht halt nur das. Wenn ich das aber anwende, weiß ich ziemlich genau, worauf es ankommt. Ich weiß natürlich bestenfalls, wo ich es finde. Drunter machen wir mal die Variante, eine Column mit Breakouts. Und hier machen wir genau das Gleiche, ne? In dem Fall mit dem Breakout-Modifier. Und wir geben drei Werte. Wie sieht das dann in SCSS, also das Mixin vielleicht dazu aus, einfach nur, um es sich mal anzugucken. Das sieht ja dann zum Beispiel so aus. Auch hier, wie gesagt, der Name ist natürlich super wichtig. Hier steckt natürlich drin, es geht immer um eine Spalte. Es geht auf jeden Fall um Grid. Ich finde das schon relevant. Ja. Und es gibt eine Möglichkeit auf Breakout. Jetzt könnte man noch schreiben, with Breakout Option. Das wird es vielleicht noch mal klarer machen. Aber das ist spitz, finde ich. Ne? Aber in der Theorie gibt es das. Weil standardmäßig, was passiert hier? Gut, wir haben ja unsere Variablen-Deklaration. Das ist echt praktisch. Ich kann jetzt sagen, ich hätte gerne das folgende Padding. Die Hauptspalte soll so breit sein, der Breakout-Room, im Zweifel ist er genau die gleiche Größe und dadurch ist er exakt, gibt es den halt nicht. Oder ich definiere ihn als drittes Argument. Ja, das ist die Möglichkeit. Ist jetzt, wie gesagt, kein reines CSS, es ist SAS, müssen wir uns jetzt nicht zu sehr mit befassen, aber es ist auch da natürlich unglaublich praktisch, sich mit, Clean Code zu befassen oder mit ähnlichen Prinzipien zu befassen. Es ist halt schon mal eine Funktion wenigstens in CSS. Und die Schwierigkeit ist, die meisten Leute, die ich kenne, die sowas schreiben, befassen sich eigentlich nicht damit. Also da würde das wahrscheinlich heißen Great Grid oder einfach nur Grid. Und ich müsste mich wieder hinsetzen und wieder verstehen, was tut das Ganze eigentlich. Das ist kein Spaß. Das geht im Übrigen auch in CSS. Das ist jetzt hier nur mal so am Rande bemerkt. Auch da eine coole Sache, eine so zu nutzen, dass man sagt, ne, ohne Sass, ich habe Variablen-Deklarationen halt oben in einer Klasse und darunter kommt halt hier, Achtung, ich habe es ausgespart, auch wenn es einfach zu lang wird, ne, hier meine Komplexität drin. Wer auch immer da reingeht, weiß aber anhand des oberen Teils plus den Variablen eigentlich schon grob, was sich darin befindet. Ja. Und das Schöne ist, hier kann ich natürlich auch ganz einfach nur über eine Variable, die ich setze, tatsächlich nur diese eine, und hier so ein Modifier, das ist meine andere Syntax, ja, kann ich halt sagen, an der Stelle hätte ich gerne einen Breakout drin, der wird dann gesetzt und die in der Kombination, die zwei, würden das dann schon aussteuern. Also auch das ist in CSS möglich, ne, da auch in so einer Hauptklasse, so Komplexität zu kapseln, Variablen entsprechend zu definieren und dann später dann Variationen zu erzeugen. Ja, das ist auch ein sehr spannendes Mittel. Avoid redundancy. Also don't repeat yourself. Damit muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. CSS ist manchmal sehr wertvoll, auch sich zu so wiederholen. Aber es gibt Möglichkeiten, es tatsächlich immer weiter auch die Komplexität wegzuschachteln. Also mit Variablen kommt man da auch sehr weit. Der Witz an der Sache ist, oder auch gerade in CSS merke ich das, und auch mit der Arbeit mit so BEM und auch mit anderen Methoden, wenn man in der Benennung ist und sich über Namen Gedanken macht und einfach mal so schreibt, oft schafft man da viele Redundanzen tatsächlich und ich finde das erstmal gar nicht so schlecht. Mir ist lieber, es später dann nochmal zu ändern, zu refactoren. Also es braucht eigentlich Pflege. Ich mache nochmal ein Beispiel. Hier haben wir mal zwei Blöcke, zwei UI-Komponenten, wenn wir so wollen. Das eine ist eine Job-Section, das andere sind Benefits. Und die nehmen relativ viel Raum ein, die habe ich halt so runtergeschrieben. Ne? Auch da, get it working, ich habe es halt runtergeschrieben. Immerhin im guten Syntax, immerhin, wie wir sehen, auch immer nur mit einer Spezifität, die sehr gering ist, nämlich immer exakt gleich eine Klasse. Ne? So, soweit so gut, ganz viele Probleme weg. Und wir sehen halt hier schon, okay, das ist eine Section. Also wir reden wirklich von einem relativ umfangreichen Objekt in der potenziell. Wir sehen es ja auch an der Liste der ganzen Klassen, die da drunter sind. Das beinhaltet offensichtlich einen eigenen Wrapper und Container, also da ist Layout mit drin. Wir haben eine Liste da drin und darunter dann irgendwann die eigentlichen Jobs. Also das kann ich jetzt schon anhand der Klassennamen ganz gut eigentlich rauslesen. Ob ich im DOM bin oder in CSS bin, sehr einfach. Und natürlich auch in der richtigen CSS-Datei. Ist also sehr schnell, sehr einfach zu finden, zu lesen, super verständlich. Benefits, ähnliche Struktur. Das kann ziemlich cool sein übrigens. Also diese Struktur, auch diese Redundanz zu schaffen, zu sagen, ja, wir leisten uns hier vielleicht sogar Layout-spezifische Dinge, die hier auch redundanter sind. Wenn ich in einem Projekt arbeite, wo HTML-Änderungen teuer sind, ist das super cool. Dann verlagere ich nämlich so die Komplexität, falls ich irgendwann mal irgendwo was ändern sollte, ganz nett ins CSS rein und kann da unwahrscheinlich viel bewegen. Nur durch CSS-Veränderungen kann ich die Darstellung extrem weit treiben. Ohne das DOM anzufassen. Das ist sehr mächtig. In den meisten Fällen ist das nicht so. Ja, es gibt ja auch Tailwind, falls im einen oder anderen, es gibt auch viele ne, so Utility-Klasse-Systeme, die das Gegenteil machen. Die sagen, wir ziehen eigentlich die ganze Komplexität ins HTML. Am Ende muss man sich pro Projekt einfach überlegen, wo möchte ich eigentlich die Komplexität haben. Ja? Oft ist sie halt in der Mitte in vielen Projekten. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Ich habe Projekte auch schon so aufgesetzt, wo wirklich DOM extrem teuer war, DOM-Änderungen. Und das war toll. Also man konnte wirklich unglaublich viel verändern, ohne dass da irgendwer ein Template abnicken musste. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier, ne, wir haben hier irgendwie Layout-Klassen spezifisch, wir haben Listing, wir haben einen Job, den nachher geht, der gelistet wird. Naja, warum können wir das nicht aufspalten? Macht Sinn. Also wir machen Refactoring. Wir sagen später, wir können das vielleicht an ganz vielen Stellen nutzen. Warum machen wir nicht sowas wie, wir haben eben gesehen, es gibt sowas wie Section. Warum gibt es dann nicht hier so eine Section-CSS, die das einfach nutzt als eigenen Block? Dann vielleicht, weil die Liste, die wir da gesehen haben, in beiden Fällen vom Style her besonders poppig aussah. Ja, die sah sehr ähnlich aus. Benennen wir so eine Popping-List an der Stelle. Ist einfach auch dann, dass man genau weiß, worauf man sich da einlässt. Ist nicht der beste Name, ich gebe zu. Aber auch das kann ich natürlich wiederverwenden, für beide Fälle in dem Fall. dann habe ich natürlich den Job und den Benefit, die dann einzeln einfach als Komponenten da liegen. Und das ist, in solchen Strukturen kann ich mich bewegen, da vermeide ich natürlich Redundanzen. Ich muss es halt konstant refactoren, auch im DOM, das ist klar. Aber das gehört halt mit dazu, das auch zu fixen. Das sollte man nicht zu früh machen, meiner Meinung nach. Das ist eher etwas, ich würde erstmal ein paar Komponenten bauen und dann merken, dass man Gemeinsamkeiten hat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Polite. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich das im DOM sehe oder in CSS sehe, worum es sich handelt, es ist sehr klein im Scope, es ist sehr einfach geschrieben, die Spezifität ist gering, alles super. Und das ist so ein bisschen das, der Ausklang. Am Ende muss ich die Dinge mir halt auch öfter natürlich angucken, gerade wenn ich im Team arbeite. Ich muss Reviews machen, wichtig. Und ich muss halt constant refactoren. Das ist nichts Besonderes, aber das muss auch in CSS passieren. Und wenn wir CSS-Strukturen haben, wie wir so ganz am Anfang gesehen haben, die will halt niemand, die will auch niemand reviewen. Da will auch niemand, die Kontrolle ist dann einfach nur, läuft das, was der da gebaut hat hinten, ist irgendwie die Anforderung erfüllt, da geht niemand rein. Wenn wir so ein CSS haben, dann haben wir natürlich auch Changes, jetzt mal rein über Versionskontrolle gesprochen, dann sehen wir halt genau auch, in welchen Dateien hat sich exakt was geändert. Der Scope ist super klein und das kann man reviewen, auch Code-reviewen. Das ist relativ einfach. Man braucht nur natürlich Guidelines, bestenfalls im Team. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also am bestenfalls sucht man sich natürlich irgendwelche Standards, die bekannt sind und definiert die in irgendeiner Form als CSS-Guidelines auch im Team. Das muss gelebt werden. So viel zu Clean CSS. Das war jetzt tatsächlich mal, Zeit ist jetzt gleich nämlich auch um. Können wir die Prinzipien von Clean Code anwenden? Ja. Es fehlt in der Theorie natürlich noch einiges. Wir haben schon gemerkt, es ging jetzt eigentlich eher um die Haltung so ein bisschen dahinter, ja, also lesbar und Verständlichkeit zu machen. Es gibt natürlich noch viele Details. Generell kann man es aber halt anwenden, es kann helfen, also auch Dinge, ich komme gleich nochmal darauf, so wie Testbarkeit und so, kann man sich natürlich Fragen stellen. Das ist aber nicht einfach in so einem Vortrag zu beantworten, ne? Das geht schnell in die Tiefe. Vielleicht nur nochmal so die Zusammenfassung, was wir uns jetzt angeguckt haben. Also es ist ein kleiner wirklich nur ein Auszug, ne, aus so Prinzipien, also Selektoren entsprechend klein halten, so wie Funktionen. Ja. Auf keinen Fall sich auf Spezifitätskriege einlassen, also hohe Spezifitätskriege. Stark auf die Benennung achten, dabei halt wirklich den Kontext und den Scope beachten, von den bestenfalls Klassen. Redundanzen vermeiden ist, glaube ich, klar und halt constant refactoren. Jetzt gibt es noch so Dinge wie, naja, Code Consistency, also auch Formatting. Ja? Da gibt es natürlich auch Linting-Tools und alles weitere für CSS. Das kann man als Team dann einfach definieren, installieren im Build-Stack, wenn man denn einen hat. Und dann funktioniert das oder sich darauf einigen. Das ist aber nicht das Allerwichtigste, muss ich ehrlich sagen. Das schafft nur natürlich die Lesbarkeit ein wenig. Und natürlich auch, ja, Testbarkeit ist ein wichtiger Fakt. Das ist bei CSS nicht so ganz einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Also ob man dann erstmal manuell testet und sagt, man baut sich sowas wie eine UI-Komponentenbibliothek irgendwie auf, wo man reingehen kann und sich halt die Änderungen erstmal manuell anguckt oder später vielleicht über einen Screenshot-Vergleich arbeitet. Das wird schnell anstrengend und komplex, muss man sich wirklich genau überlegen. Bietet aber natürlich viele Vorteile. Ja, und Solid Principles passen jetzt hier auch eigentlich nicht gut rein. Also das passt einfach nicht gut zu CSS. Ist nicht so anwendbar. Ein paar Links noch zum Schluss, die ich wichtig finde, das ist jetzt keine Vollständigkeit, also das sind ganz gute Starts, um mal sowas wie CSS-Guidelines zu entwickeln. Also das eine ist von Nicholas Gallagher und von Harry Roberts, das zweite. Die haben wirklich ganz gute, naja, wie gesagt, Guidelines als Setup, die man als Team auch ganz gut nutzen kann, um da so einen ersten Stand zu bekommen. Die sind sehr umfassend. Da reicht es oft schon, sich vielleicht auf drei Punkte erstmal zu befassen. Die sind sehr lang und sehr umfassend. Aber da stehen extrem viele gute Dinge drin. Ich finde BAM ein super Start, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ein bisschen auch mein persönlicher Geschmack. Ich finde das halt toll. Ich weiß aber auch, man muss damit ein bisschen vorsichtig sein. Ganz heißer Kandidat ist aktuell Cube CSS. Kann ich nur schon mal mitgeben. Ist relativ new kid on the block. Aber weicht halt BAM so ein bisschen auf. Und zwar richtig. Weil BAM versucht eigentlich ganz viele Dinge, die CSS eigentlich gut macht, auszuhebeln. Radikal. Es arbeitet gegen die Sprache ein bisschen. Schade, weil die Kaskade auch gar nicht genutzt wird. Das ist eigentlich, da lauert ganz viel Potenzial und bevor das zu dogmatisch wird oder bevor Leute irgendwelche Workarounds suchen, guckt man sich lieber sowas an, das hat dafür schon eine Lösung. Und zu guter Letzt natürlich freue ich mich generell über Kontakt, auch zu dem Thema, tausche ich mich unglaublich gerne aus, also kommt gerne auf mich zu, können wir gerne ein bisschen fachsimpeln, sofern da Interesse ist für CSS. Und ja, sehr gerne. Ich stelle die Folie nachher auch online entsprechend. Sind sie noch nicht, kommt aber im Laufe des Tages. Die Zeit ist auch jetzt ganz gut ausgeschöpft. Ich hätte noch ein Beispiel, hab noch Material dabei, aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht hin. Aber falls jemand sich noch für sowas wie Source Order interessiert, kann ich dazu noch was im Nachgang erzählen. Kommt einfach auf mich zu. Ich freue mich. Dankeschön. Zeit ist für Fragen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Kritik?
Hi. Hört man mich?
Ja.
Okay. Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, du hältst dich nicht für einen Programmierer, du bist eher so im Frontend unterwegs oder warst im Frontend unterwegs. Was du vorgestellt hast, sind Programmierkonzepte, du bist ein Programmierer. Ja. Also man kann jetzt über Semantik diskutieren, deklarative Sprachen oder nicht, aber das sind Programmierkonzepte. Und ne, also wenn du über Kapselung, Modularisierung, Kontrakte redest, dann sind das genau die Dinge, die man als Programmierer halt im Kopf haben sollte. Und ansonsten, sehr interessanter Vortrag, danke dir dafür.
Dankeschön, freut mich. Bitte. Jetzt musst du rennen.
Hallo. Wie stehst du denn dazu, das komplett zu separieren, dass man die CSS-Klassen sozusagen als UI-Kontrollsystem beschreibt, ähnlich wie Material, also halt erzähl eine Card mit einem Header, mit einem Footer, mit Tabs, mit Navigation, solche Sachen, sodass man also über die CSS-Klassen ein UI-Kontrollsystem aufbaut. Das ist halt sehr stark separiert.
Kann man machen. Das ist, da habe ich keine ganz genaue Meinung. Ich habe es noch nicht damit so effektiv gehabt. Ich komme eher so aus der semantisch-fachlichen Benennung heraus. Ne? Aber es ist auch mal die Frage, wie man selber tickt, wie das Team tickt. Man kann sich darauf einigen. Ansonsten, oder beantwortet das erstmal deine Frage? Oder hast du da bedingte Einwände, wo du sagst, da ist sowas nicht anwendbar?
Ich arbeite halt eigentlich inzwischen generell so. Mhm. Ergänzung auch zu den Geschichten automatisiertes Testing ja. Und so. Es gibt eine Möglichkeit. Ich setze inzwischen ein Storybook ein. Das ist eigentlich für die Frameworks wie React oder ja. Angular gedacht. Das funktioniert aber auch für normales HTML, CSS. Und da kann man dann tatsächlich sogar auch automatisiert die UI-Controls testen. Aber dazu muss man halt die Darstellungslogik trennen, weil man schreibt halt sozusagen das CSS und die Darstellung, bevor derjenige anfängt, das HTML zu schreiben. Man hat halt nur seine statischen HTML-Schnipselchen als Beispiele. Und am Ende schreibt jemand zum Beispiel CMS-Templates, die das nutzen, um dann halt zum Beispiel eine Card zu haben, um einen Job darzustellen. So ja. War es halt in der Richtung.
Ja, es ist super spannend. Das meint ihr eben auch mit Pattern-Lib, ne? Oder Komponenten-Library. Das ist Storybooks, ein super tolles Framework. Interessant wäre für mich noch die Frage bei dem Testing, ist das auch Screenshot-basiert? Ja, genau. Das ist schon mal benutzt, Screenshot-basiertes Testen.
Ist, also nur
ist super spannend. Ich warte noch auf denjenigen, der sagt, das ist wirklich hilfreich. Also es funktioniert so gut und es hat nicht ständig irgendwelche False Positives oder False Negatives. Danke. Aber kann man sich echt angucken. Definitiv ein super spannender heißer Kandidat. Bitte. Ah, hier ist noch eine Meldung.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich arbeite in einem Open-Source-Projekt und da ist die Situation, glaube ich, ganz anders, als du es dargestellt hast. Ich habe da in einem bestehenden Projekt, bin ich neu reingekommen, das heißt mit einer bestehenden alten Codebasis. Es gibt kein Team, was ich fragen kann, das heißt, ich muss mich selber durchwurschteln und da ist die Frage, ob du Tools kennst. Letztendlich muss ich dann ja schauen, wenn ich irgendeinen Selektor sehe, muss ich im HTML-Code oder in den Templates nachschauen, wo wird das überhaupt benutzt? Wird das sowieso nur einmal genutzt oder wird das an vielen Stellen genutzt? Hast du da Tipps für Tools, mit denen man das Ganze irgendwie transparent machen kann, was einen da unterstützt?
Für die Situation nicht direkt. Das, was mir dazu nur einfällt, das ist aber nur ein Ansatz. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber genau für solche Fälle, Screenshot-basiertes Testen von visuellen Veränderungen. Ist es möglich, ich kenne das, also ich hatte mal einen Bekannten, der hat tatsächlich so eine Art Regressionstesting entwickelt, um sich an so ein System ranzugeben. Der hat praktisch sämtliche Seiten, von der er wusste, also sämtliche Roots, ja, dann entsprechend eingegeben in ein System, was dann halt Screenshots erzeugt hat und dann halt immer das Delta, ne, nach einer Änderung halt einmal misst und schaut, markiert im Screenshot, was sich verändert hat. Was ist das visuelle Diff? Dafür gibt es Frameworks, keine Frage. Ist eine Möglichkeit, sofern man wirklich sagt, ich kenne eigentlich die Routen, dann kann man da sich zumindest im Experiment ein bisschen transparenter damit geben, dass man nicht selber manuell sich alles durchklicken muss, mit der Wahrscheinlichkeit voll viel zu übersehen, sondern tatsächlich halt mit Experimenten gezielt zu gucken, wo werden Klassen überhaupt wie verwendet und welche Implikationen hat das, welche Konsequenzen hat das. Was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ich weiß nicht, ob jemand was anderes kennt. Das wäre nämlich eine super spannende Frage.
Okay, danke.
Wahrscheinlich nicht. Das ist der Worst Case. Ja, tut mir leid. Ja. Ja, ganz viel testen. Gibt es sonst noch Fragen, Anregungen? Ich glaube, das Testen wäre dann nochmal eine nächste Session. Das ist, glaube ich, echt spannend. Super, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß heute noch.